Dimensionen.
Manchmal findet jemand etwas, wonach er gar nicht gesucht hat, soll der britische Mediziner und Bakteriologe Alexander Fleming einmal gesagt haben, und er sprach aus Erfahrung. Als er im September 1928 aus dem Urlaub zurückkehrt, findet er in seinem Labor verschimmelte Bakterienkulturen.
Auf flachen Glasschalen hat Fleming vor seinem Urlaub Staphylokokken angezüchtet. Den Großteil dieser Petrischalen hat er entsorgt, jedoch nicht alle, wie er nun bemerkte. Und am Nährboden jener, die er übersehen hatte, waren Schimmelpilze gewachsen. An sich nichts Ungewöhnliches. Ungewöhnlich dabei war jedoch, dass es rings um den blaugrünen Schimmel keine Staphylokokken mehr gab. Der Schimmelpilz der Gattung Penicillinum notatum hatte die Bakterien getötet.
Alexander Fleming hat das Penicillin entdeckt. Ein Antibiotikum, das schon bald als Wundermittel gelten und unzählige Menschenleben retten sollte. 1945 bekommt er dafür den Nobelpreis für Medizin verliehen.
Alles nur glücklicher Zufall? Wie man Serendipität in der Wissenschaft fördert. Von Juliane Nagila.
Die Entdeckung Amerikas, die Erfindung der Post-its oder die unabsichtliche Entwicklung von Viagra. Viele Entdeckungen verdanken wir dem Zufall, dem glücklichen Zufall. Entdecker, Entwicklerinnen und Forschende haben etwas gefunden, nachdem sie eigentlich gar nicht gesucht hatten. Diese glückliche Fügung wird auch als Serendipität bezeichnet. Ein Begriff, der erstmals im 18. Jahrhundert vom britischen Autor Horace Walpole verwendet wird. Er kreiert den Begriff, um einem Freund einen Zufallsfund zu schildern. Entlehnt hat er ihn dem persischen Märchen »Die drei Prinzen von Serendip«.
Einst lebte in Serendip ein mächtiger König mit seinen drei Söhnen. Er lehrte sie, aufmerksam zu sein, gut zu beobachten, ein feines Gehör zu entwickeln und ihren Sinnen zu vertrauen. Als die drei Prinzen in die weite Welt aufbrechen, begegnen sie einem Kameltreiber. Dieser ist ganz aufgelöst, denn er hat eines seiner Kamele verloren. Die Prinzen haben das Kamel zwar nicht gesehen, doch sie wissen, es ist auf einem Auge blind, es fehlt ihm ein Zahn und es lahmt. Das macht den Kameltreiber stutzig. Kurzzeitig unterstellt er den Männern sogar, sein Kamel entführt zu haben. Die Männer haben jedoch nur gut beobachtet. Nur links des Weges war gegrast worden. Verstreute Grasbüschel verrieten den fehlenden Zahn und es gab Schleifspuren im Sand. Schnell gelang es den Prinzen, das Kamel zu finden.
Bis der Begriff Serendipity Einzug in den Sprachgebrauch hielt, sollte es aber noch dauern. Walpoles Brief, in dem er seine Wortschöpfung erklärt, wurde zwar im 19. Jahrhundert wiederentdeckt, der Durchbruch kam aber erst im späten 20. Jahrhundert.
Wir wissen inzwischen viele Fälle, dass Forscher, Forscherinnen im Zug der Forschung auf etwas stoßen, das sie nicht gesucht haben. Das ist die eine Seite. Aber die andere Seite ist mindestens ebenso von Bedeutung, nämlich man muss erkennen, das ist etwas, was für meine Arbeit bedeutsam ist.
Helga Nowotny ist emeritierte Professorin der ETH Zürich und frühere Präsidentin des Europäischen Forschungsrates.
Also man bekommt sozusagen etwas auf den Weg gelegt, eine Spur des Pferdes sozusagen. Und dann muss man sich entscheiden, gehe ich jetzt dieser Spur nach und wie weit die Spur verläuft sich dann vielleicht, was mache ich dann und so weiter. Also es ist der Entdeckungsprozess, der durch Serendipity wesentlich begünstigt wird.
Wer Grundlagenforschung betreibe, der begebe sich auf ein Territorium der Ungewissheit, sagt die Wissenschaftsforscherin. In dieser Ungewissheit will man Dinge finden, gesichertes Wissen schaffen. Damit das gelingt, brauche es Serendipität. Sie ist der Normalfall jeder gelungenen Grundlagenforschung.
Man geht verschiedenen Spuren nach. Man weiß, es gibt halt dann manchmal den glücklichen Zufall. Sehr oft ist man halt dann auch frustriert, weil man ihn noch nicht gefunden hat. Also es ist ein ständiger Suchprozess. Insofern ist es normal. Aber man muss natürlich auch sehen, man kann nicht nur hineingehen und sagen, so, also hier bin ich, glücklicher Zufall, finde mich.
Der Zufall begünstigt nur den vorbereiteten Geist, so hat es Louis Pasteur einmal ausgedrückt. Serendipität einfach mit glücklichem Zufall zu übersetzen, greift also zu kurz. Der US-amerikanische Soziologe Robert Merton hat das Konzept der Serendipität in die Wissenschaftstheorie eingeführt. Serendipität, so meinte er, beschreibe die zufällige Entdeckung eines theoretisch vorbereiteten Geistes, die zu Erkenntnissen führt, mit denen man nicht gerechnet hat.
Wilhelm Conrad Röntgen werkelte im Jahr 1895 allein in seinem Labor herum. Der Professor für theoretische Physik experimentierte bereits seit Monaten mit einer Kathodenstrahlröhre. Diese leuchtenden Vakuumröhren, in denen Elektronen mit hoher elektrischer Spannung beschleunigt werden, waren damals erst neu entdeckt worden. Plötzlich fiel dem Physiker auf, wenn er das Gerät einschaltet, beginnt auch ein Papier in der Nähe zu leuchten, das er zuvor mit fluoreszierender Farbe beschichtet hatte. Das Papier leuchtete weiter, auch wenn er die Vakuumröhre mit schwarzem Karton umschloss. Es musste also eine unsichtbare Strahlung von der Röhre ausgehen. Er entdeckte, dass Metallstücke die Strahlung blockierten, während leichte Materialien wie Holz sie nicht beeinflussten. Schon bald durchleuchtete er damit die Hand seiner Frau Anna Bertha. 1901 erhielt Wilhelm Röntgen für die Entdeckung der Röntgenstrahlung den ersten Nobelpreis für Physik.
Laut Robert Merton ist Serendipität der Forschung eingeschrieben. Es handle sich dabei um die recht häufig gemachte Erfahrung, dass ein unerwarteter, anormaler und strategischer Sachverhalt zum Anlass für die Entwicklung einer neuen Theorie oder für die Erweiterung einer bestehenden Theorie wird. Unerwartet, anormal und doch strategisch müssen die Dinge sein, mit denen die Forscherin, der Forscher konfrontiert wird. Es geht also um Dinge, mit denen man nicht gerechnet hat, die außerhalb des Erwartbaren stattfinden, die sich aber dennoch im strategischen und relevanten Rahmen der Forschung befinden.
Wenn ich zum Beispiel daran denke, die Hochtemperatur-Supraleitung wurde innerhalb kürzester Zeit mit einem Nobelpreis bedacht. Ansonsten dauert das ja sehr lang, bis der Nobelpreis kommt. Es war Müller und Betnortz, die den Nobelpreis bekamen. Und da gab es ein französisches Team, das auch an denselben Problemstellungen gearbeitet hat. Und die hatten vor sich eine Probe und haben ähnliche Ingredienzien gehabt und haben die Bedeutung nicht erkannt. Und Müller und Betnortz haben gesagt, aha, da ist doch etwas und haben nicht nachgelassen.
Man muss ein unerwartetes Ereignis, seinen glücklichen Zufall auch zu nutzen wissen, sagt Helga Nowotny. Das eine Erfolgsrezept gäbe es dafür aber nicht.
Das kann man schwer verallgemeinern, nicht? Wenn ich mich dann verbohre, dann ist das vielleicht eine Sackgasse und ich komme nicht weiter. Also ich muss diese Flexibilität haben und dann kommt halt so etwas wie, wir nennen das Glücksfall oder Intuition. Warum mache ich dann so etwas in diesem Augenblick, wo ich mir denke, ich probiere das halt noch? Das können wir nicht erklären und dafür gibt es auch kein Rezept, außer seid wach, folgt manchmal, nicht immer, aber folgt manchmal eurer Intuition und der Rest ist dann Zufall und das ist Serendipität.
Ich habe mal einen schönen Spruch gelesen, da wurde Serendipität als die Kunst des glücklichen Findens bezeichnet. Das ist was, was mir so das Konzept dann recht nahe gebracht hat.
Robert Köppe forscht am Institut für Experimentalphysik der Johannes Kepler Universität in Linz.
Wenn man eben sich ein bisschen drauf einlässt auf das Konzept, dann begegnet es einem natürlich auch immer wieder. Noch war es jetzt in der Forschung nichts, was wahnsinnig zur Legendenbildung taugt, aber weiß man auch immer erst im Nachhinein. Vielleicht kommt ja noch was.
Der Zufall brachte auch Robert Köppe zu seinem derzeitigen Forschungsgegenstand. Der Wissenschaftler war im Wald unterwegs und entdeckte dort ein von Pilzen zersetztes Holz. Verwächst Pilzmyzel mit Holz, entsteht ein neues Material. Ein Material, mit dem der Physiker seither experimentiert.
Man muss einfach darin vertrauen, dass die Sachen, die einem passieren, auch was Gutes sein können, um das dann drin zu sehen. Dann braucht man eben die Gelassenheit, die Sachen, die einem widerfahren, die vielleicht nicht so gut sind, auch bleiben lassen zu können. Also das steckt ja auch ganz viel im Vertrauen drin. Dass man sagt, okay, das hat jetzt nicht gezündet, weil die Momente gibt es natürlich noch viel mehr als die Serendipitätsmomente. Die, wo man was anfängt oder wo einem was geschieht, wo halt nichts Gutes bei rauskommt. Die entweder egal sind oder vielleicht sogar eher zerstörerisch oder schädlich. und die einfach gehen lassen zu können und trotzdem noch offen zu sein für die Momente, wo was Gutes entstehen kann, was Glückliches.
Robert Köppe vertraut darauf, dass er mit seiner Forschung neue Anwendungsgebiete entdecken wird. Die Eigenschaften der Pilze sind vielversprechend. Sie können feste Biomaterialien umsetzen, verbinden und umformen. Lässt man sie auf feuchten Holzspänen über ein Formmodell wachsen, behält die Masse diese Form auch nach dem Erhitzen, also auch dann, wenn das Pilzmyzel abgetötet wurde. Ein idealer Werkstoff für Verpackungsmaterial beispielsweise. Neben Vertrauen brauche es für Serendipität aber auch Offenheit, ist der Forscher überzeugt. Er selbst war gerade mit einem Projekt gescheitert und auf der Suche nach Neuem, als er das Pilzmyzel für sich entdeckte.
Gerade wenn man dann bei dem, was man tut, scheitert, merkt, okay, das wird nichts mehr, dann eröffnet sich oft überhaupt der Raum, was Neues anzufangen. Deswegen ist es ganz wichtig, das auch in Kauf zu nehmen. Das ist, was viele Leute eben instinktiv nicht wollen. Sie fangen gar nichts an, weil sie scheitern könnten. Und dann ist diese Offenheit nie da. Während einfach mal was anfangen und ausprobieren und dann im richtigen Moment zu merken, wenn es nicht mehr weitergeht, zu sagen, okay, ich lasse das jetzt los. Ich habe was gelernt und das wird nichts mehr. In diesem Moment ist man eigentlich relativ offen in dieser Zeit, die direkt danach kommt.
Serendipität könne man ebenso wenig wie Kreativität erzwingen, glaubt der Wissenschaftler. Vielmehr brauche man die richtige Haltung, um Serendipität erfahren zu können. Dem würde Christian Busch sicherlich zustimmen. Er lehrt an der New York University und der London School of Economics.
Wenn man so Glück oder Zufall sich normalerweise anschaut, ist ja immer so das Gefühl, das passiert uns nur. Also es ist nur so ein passives Event, was halt passiert und dann war es das. Aber was wir halt in unserer Forschung gesehen haben, ist, dass es im Prinzip ein Prozess ist. Es ist sehr anders als so dieses blinde Glück. Ja? Also man kann sich nicht aussuchen, in welche Familie man geboren wird oder so. Das ist das blinde Glück, dass man da in eine gute Hände gerät. Aber das kluge Glück, was Serendipity ist, ist im Prinzip so der Prozess, dass man was im Unerwarteten sieht.
Es gehe um die Kunst, etwas Positives aus der Situation zu machen, sagt Christian Busch, der kürzlich das Buch The Serendipity Mindset veröffentlicht hat. Glück sei so etwas wie eine selbsterfüllende Prophezeiung. Wer positiv auf die Welt zugehe, erlebe mehr glückliche Zufälle.
Stellen Sie sich vor, Sie sind in einem Café und Sie schmeißen so einen Kaffee um und der kommt auf das Kleid von jemandem, der neben Ihnen sitzt und die Person guckt Sie an, so ein bisschen böse, aber Sie haben so das Gefühl, Mensch, da ist irgendwas in dem Moment. Man weiß nicht genau, was es ist, aber man denkt, Mensch, da ist was hier. Und jetzt haben Sie ja zwei verschiedene Möglichkeiten. Eine ist, dass Sie so sagen, tut mir leid, und dann jeder macht halt weiter und dann geht man raus und sagt, Mensch, was hätte passieren können, hätte ich was mit der Situation gemacht? Und das andere ist eben, man startet eine Konversation und die Person wird ein Mitgründer vom nächsten Unternehmen, wird die Liebe ihres Lebens und so weiter.
Der glückliche Zufall ließe sich kultivieren. Davon ist Christian Busch überzeugt. Mithilfe der Hakenstrategie etwa. Dabei setzt man Punkte in die Welt, Punkte, an denen andere Menschen einhaken können.
Es ist ein toller Mann, von dem ich sehr viel gelernt habe in London, Olly Barrett. Und wenn Sie den fragen würden, wenn Sie so auf einer Konferenz sind oder so, wo jeder ja immer so diese Fragen stellt, so, was machen Sie beruflich? Also wo Leute probieren, einen so in eine Box zu packen, da würde er nicht nur sagen, ich bin ein Unternehmer. Er würde sagen, ich bin ein Unternehmer, habe vor kurzem angefangen, Klavier zu spielen, aber was mir richtig Spaß macht, ist die Philosophie der Wissenschaft. Und jetzt, was natürlich oft passiert dann, ist, dass Leute sagen, Mensch, so ein Zufall, ich habe vor kurzem Klavier-Matinees angefangen, du sollst mal vorbeikommen. Mensch, so ein Zufall, meine Schwester unterrichtet an der Universität in Wien, du sollst unbedingt eine Lecture da geben.
Zufällige Verbindungen zwischen Menschen können die Basis für Serendipität sein. Manchmal entsteht sie unmittelbar aus der Begegnung, manchmal erst Jahre später.
Für die Isolierung von Vitamin C erhielt Albert St. George 1937 den Nobelpreis, um zu erkennen, dass es sich bei der Chemikalie, die er isoliert und als Hexuronsäure bezeichnet hat, um Vitamin C handelt, brauchte es jedoch eine unerwartete soziale Verbindung. Sein Doktorand Josef Svirbeli hatte zuvor im Labor von Charles King gearbeitet, einem Biochemiker, der sich mit Skorbut beschäftigte. Eine Erkrankung, die bei dauernder Unterversorgung mit Vitamin C auftritt. Der Doktorand verband die beiden unabhängigen Forschungsvorhaben miteinander. Albert St. George und Charles King publizierten im selben Jahr ihre Ergebnisse. Sie belegen, dass Vitamin C und Hexuronsäure dieselbe chemische Verbindung sind. Dafür geehrt wurde bis heute nur einer von beiden.
Das Unerwartete nicht als Störfaktor, sondern als etwas Positives sehen. Damit könne man Serendipität fördern, ist Christian Busch überzeugt. Ebenso, wenn man das Unerwartete erwartet, sich also von der Vorstellung verabschiedet, alles planen zu können.
Anstatt so zu tun, als ob das Unerwartete nie passiert, anstatt so zu tun, dass man immer genau alles nach Plan gemacht hat, wenn man legitimisiert, dass ab und zu mal was nicht klappt, ist es eigentlich ein tolles Beispiel, dass man eben flexibel genug ist, das auch mit einzubauen. Und da finde ich beispielsweise in Meetings so die Frage spannend, was hat sie letzte Woche überrascht? Also so diese Idee, dass man im Prinzip das legitimisiert, dass das Unerwartete passieren kann, in Teams, aber auch für sich selber, dann fängt man an, das mehr zu sehen.
Bei einem Unternehmen in China, das Waschmaschinen verkauft, hätten immer wieder Landwirte angerufen, um sich zu beschweren, erzählt Christian Busch. Die Landwirte berichteten, dass sie Kartoffeln in der Waschmaschine gewaschen hätten und die Waschmaschine daraufhin kaputt gegangen sei. Ein unerwartetes Verhalten, über das sich das Unternehmen jedoch nicht geärgert hat. Vielmehr habe es eine eigene Kartoffelwaschmaschine entwickelt und in das Sortiment aufgenommen. Sie wurde zum Verkaufsschlager. Um solche Serendipitätsmomente zu nutzen, muss man unerwarteten Input ernst nehmen und die Bereitschaft haben, aus Fehlern zu lernen. Eine gute Methode dafür sei die Projektbeerdigung.
Normalerweise, wenn man eine Idee hatte irgendwo, dann probiert man ja, wenn sie nicht geklappt hat, das zu verstecken, dass die Idee nicht geklappt hat. Man will ja dann einfach nicht mehr drüber reden, weil man will ja nicht so der Loser sein, der irgendwie da verantwortlich war für eine Idee, die nicht geklappt hat. Aber das Problem ist, wir lernen ja dann nicht wirklich voneinander, weil das sind ja die spannendsten Sachen, wo man von lernen kann, die Sachen, die nicht geklappt haben. Und das Projektbegräbnis im Prinzip, da geht es darum zu sagen, so, wenn was nicht geklappt hat, die Person, die dafür verantwortlich ist, die nimmt im Prinzip die Idee und trägt sie quasi so zur Beerdigung und sagt, das ist, was wir davon gelernt haben. Also man feiert nicht das Scheitern an sich, sondern man feiert das, was man davon gelernt hat.
Das könne auch zu unerwarteten Erfolgen führen, erzählt Christian Busch. In einem Unternehmen wurde ein Glas entwickelt, das Licht nicht reflektiert. Eine tolle Technologie, die jedoch nicht nachgefragt wurde, weshalb sie der Projektverantwortliche beerdigen wollte. Bei der Beerdigung hatte ein Kollege jedoch die Idee, diese Technologie im Solarbereich zu verwenden. Seither betreibt das Unternehmen auch eine Solarsparte.
Der Chemiker Charles Goodyear war überzeugt davon, dass Gummi ein wertvoller Werkstoff sei, wenn er im Winter nur nicht so hart und spröde wäre. Um das Problem zu lösen, experimentierte er und vermischte Kautschuk mit anderen Chemikalien. Als er Schwefel zufügte, tropfte ein Teil der Masse auf die heiße Herdplatte. Ein elastisches und stabiles Gummi entstand. Charles Goodyear hat die Vulkanisierung erfunden und sie 1844 patentieren lassen.
Serendipität muss nicht immer die große, unerwartete Entdeckung sein, nach der man eigentlich gar nicht gesucht hat. Sie kann auch ein kleiner Wendepunkt im Suchprozess sein. Ein kleiner Zufall, der bei der Suche nach Antworten behilflich ist.
Wissenschaft ist darauf aus, Wissen zu generieren, ne, wie der Name schon sagt. Und das erfordert zumindest minimales Maß an Kontrolle. Und diese Beherrschbarkeit, diese Verfügbarkeit, wie das in der Erkenntnistheorie gern genannt wird, die ist ja beim Zufall nicht gegeben und auch nicht bei der Intuition. Und das macht Zufall und Intuition letztlich zu einem sehr prekären Instrument in der Wissenschaft, wiewohl es ohne beide nicht geht.
Christian Bachhiesel ist Althistoriker, Historiker und Jurist. An der Universität Graz hat er sowohl eine Tagung zu Intuition und Wissenschaft wie auch zu Zufall und Wissenschaft mitorganisiert.
Ich glaube, das ist den allermeisten Wissenschaftlern klar, dass man Intuitionen braucht, dass man auch dem Zufall ausgeliefert ist. Aber es ist eben nicht verfügbar, es ist nicht zur Hand. Sie können nicht eine Intuition haben, wenn Sie sie wollen. Und das lässt sich nicht in Methode hineinzwängen. Das macht beide, Intuition und Zufall, ja, zu einem Fremdkörper in der Wissenschaft, der aber dazugehört.
Seit der frühen Neuzeit habe die Wissenschaft versucht, Intuition und Zufall im Forschungsprozess zurückzudrängen. Man strebt nach reproduzierbaren Versuchsanordnungen. Beobachtungen müssen rational, nachvollziehbar, wiederholbar und überprüfbar sein. Der Zufall und die Intuition stehen weiterhin oft am Beginn des Erkenntnisprozesses. Später sind sie aber nicht mehr gern gesehen.
Davon lebt auch Wissenschaft, auch in der öffentlichen Reputation, dass man eben nicht irgendwie Glück gehabt hat, sondern dass man eben bewusst auf ein Ziel hingestrebt hat. Und daher ist weder der Zufall noch die Intuition gerne ins Feld geführt worden von Wissenschaftlern, wenn es um ihre Leistungen ging. Vielleicht dann, wenn sie älter sind, ja, und sozusagen schon ihren Karrierezenit erreicht haben, dann kann es durchaus sein, dass man sich beruft auf eine besondere Intuition, weil das Wissenschaftliche beherrscht man eh. Das hat man dann schon belegt.
Je stärker naturwissenschaftlich ausgerichtet eine Wissenschaft ist, desto schwerer tue sie sich mit dem Zufall, sagt Christian Bachhiesel. In der Geschichtswissenschaft hingegen sei klar, der Zufall spielt eine wichtige Rolle. In der Geschichtsschreibung, wenn es etwa um die Frage geht, welche Quellen über die Zeit hinweg zufällig erhalten geblieben sind, ebenso wie in der Geschichte selbst.
Gerade die Militärgeschichte ist voll von glücklichen und unglücklichen Zufällen. Im amerikanischen Sezessionskrieg etwa findet 1862 ein Soldat der Nordstaatenarmee einen Brief am Straßenrand. Der Brief beinhaltet einen geheimen Befehl der Südstaatenarmee. Ein Offizier hat ihn beim Reiten verloren. Die Anmarsch- und Aufmarschpläne der Südstaaten sind den Kommandierenden der Nordstaaten nun bekannt und es gelingt, einen Sieg der Konföderierten zu verhindern.
Der Zufall sei zwar nicht die erste Wahl, wenn es um die Erklärung historischer Ereignisse geht, aber man müsse die Möglichkeit, dass der Zufall seine Finger im Spiel hatte, dennoch berücksichtigen, sagt Christian Bachhiesel. Zufall und Intuition spielen in Forschung und Wissenschaft eine Rolle. Statt sie zu negieren, sollte man einen aktiven Umgang mit ihnen anstreben.
Sie können natürlich Zufälle fördern oder zumindest die Fähigkeit fördern, Zufälle gut zu verarbeiten. Und das gilt auch für die Intuition. Das heißt, man kann beides nicht als Methode verwenden, aber sie können offen sein dafür. Und es können Strukturen geschaffen werden dafür, die sozusagen es überhaupt erst möglich machen, dass solche Zufälle auftreten.
Der Umgang mit dem Zufall erfordert Können. Und er erfordert Strukturen, die Freiräume geben, einer unerwarteten Entdeckung auch nachgehen zu können, sagt die Wissenschaftsforscherin Helga Nowotny.
Nicht nur, wie es oft gesehen wird, also man redet euch nicht rein, was ihr forscht, das ist nicht einmal das Hauptthema, sondern man muss diese Freiräume haben, die Forschung so zu gestalten, dass ich halt die Möglichkeit habe, die Rahmenbedingungen habe, dann meiner Intuition, meinem plötzlichen Einfall, meinem, ich ändere das halt noch und schaue mir das noch an, nachgehen zu können.
Rahmenbedingungen, die in der Forschung nicht selbstverständlich sind. Meist sind Zeit und Ressourcen begrenzt. Und bereits im Forschungsförderungsantrag müssen Ergebnis und Wirkung definiert werden.
Das ist das Eindringen des New Public Managements in die Forschungsförderung. Von einem Einstein oder den anderen Größen der Wissenschaft hat man nie verlangt, dass sie vorher schon wissen, was dabei herauskommt. Also es ist die Art und Weise, wie heute Forschungsförderung betrieben wird. Die Begründung ist, das sind öffentliche Gelder. Wir als Forschungsförderer wollen zwar riskante Prozesse fördern, aber selbst wollen wir möglichst wenig Risiko eingehen. Daher verlangen wir von euch, dass ihr möglichst schon im Vorhinein wisst, wohin die Reise geht.
Einengung sei in der Forschung etwas Positives, betont Helga Nowotny. Ohne Einengung komme man nicht weiter. Gleichzeitig brauchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aber auch die Möglichkeit, ihre Pläne im Lauf des Forschungsprozesses abändern zu können. Denn das Unerwartete kann immer passieren. Immerhin sei es die Aufgabe der Wissenschaft, in das Territorium der Ungewissheit vorzudringen.
Insofern ist die Ungewissheit etwas, was in der Wissenschaft ja drinnen steckt, mit der Ungewissheit die nächsten Schritte zu machen, Wissen zu gewinnen, Wissen zu produzieren, das mit Gewissheit auszustatten, wohl wissend, letzten Endes ist alles wissenschaftliches Wissen temporär. Es wird besseres Wissen geben, es wird gesichertes Wissen geben und nur so machen wir wissenschaftlichen Fortschritt.
Der wissenschaftliche Fortschritt braucht die Ungewissheit. Und auf dem Territorium der Ungewissheit brauchen Forscherinnen und Forscher Verbündete, wie den Zufall beispielsweise. Oder wie Isaac Asimov einmal sagte, der aufregendste Satz in der Wissenschaft ist nicht Heureka, sondern das ist ja komisch.
Alles nur glücklicher Zufall? Wie man Serendipität in der Wissenschaft fördert. Von Juliane Nagila. Redaktion Sabrina Adelbrecht. Gesprochen haben Roman Eichinger und die Autorin.